Hallo, wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich.
Also zu Hause fahre ich jetzt elektrisch, trenne Müll und wasche kalt. Warum machen wir das nicht auch auf Arbeit?
Ich glaube, weil ein kalter Waschgang keinen Hochofen ersetzt.
Ach, das klingt doch wie eine Ausrede. Ist das nicht so, wo viel verbraucht wird, kann man auch viel optimieren? Und wenn alle mitmachen, dann ändert sich auch was?
Okay, dann leg mal los. Worüber sprechen wir heute?
Wie du vielleicht schon erraten hast, geht es heute um einen der größten Energieverbraucher in Deutschland.
Du meinst die Industrie?
Ja, genau. Wir als Industrieland verwenden für die Herstellung der Waren und Produkte, die wir exportieren oder selbst verbrauchen, im Endenergieverbrauch nahe genauso viel wie für den Verkehr oder wie Privathaushalte.
Also die Industrie hat einen nennenswerten Anteil an dem Energieverbrauch.
Ja, die Industrie, die ja einen großen Anteil am Wohlstand hierzulande hat, braucht natürlich auch Energie. Wenn man sich mal ein einzelnes Produkt wie ein Auto ansieht und das mal aufschlüsselt, wie viel Energie da in welchem Material oder Arbeitsprozess steckt, da kommt schon einiges zusammen.
Ja, voll. Wir machen uns einfach im Alltag viel zu wenig Gedanken darüber, was jetzt eigentlich genau wie viele Ressourcen und Energie verbraucht.
Absolut. Aber zurück zur Industrie und ihrem Energiebedarf. Da wird hier in Delta intensiv daran geforscht. Was glaubst du denn, in welchen Industriezweigen am meisten Energie benötigt wird?
Boah, lass mich nachdenken. Das ist jetzt wirklich ein weites Feld.
Na, zum Beispiel, nenn mir doch mal die drei größten Felder der verarbeitenden Gewerbe.
Okay, ich versuch's mal. Also, ich denke in jedem Fall Stahl, Aluminium und...
Ja, Metalle sind weit vorn, aber nicht ganz vorn.
Okay, sondern?
Na, rate mal.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Chemische Erzeugnisse.
Ach was, also du meinst Dünger, Kosmetik, Farben und so weiter?
Ja, genau. Die machen zusammen über 40% aus.
Wow, okay, das ist echt eine Menge.
Ja, in der Fachwelt nennt man das übrigens Prozessenergie. Und neben dieser Prozessenergie, die in die Herstellung fließt, entsteht jede Menge Abwärme. Die muss man sich ein bisschen wie einen ungehobenen Schatz vorstellen.
Wie meinst du das?
Na, wenn du jetzt zum Beispiel in deinen Küchen- oder Badezimmerschrank schaust, bei fast allen Produkten, die da stehen, entsteht zum Beispiel beim Zerkleinern, Erhitzen, Vermischen und so weiter in der Herstellung Wärme. Wärme, die meistens einfach durchs Dach rausgeht.
Ja, klingt richtig. Leuchtet mir ein.
Und betrachtet man diese Abwärme, dann sind Fabriken ganze Industriequartiere, riesige Energiereservoire mitten in der Stadt, die bislang aber noch nicht wirklich genutzt werden. Und um das noch etwas besser zu verstehen, haben wir nicht nur zwei ausgewiesene Spezialisten interviewt, sondern auch einen kurzen Deep Dive zu dem Thema Energieoptimierung in einer Fabrik vorbereitet. Worum geht es in einer energieoptimierten Fabrik? In einer Fabrik geht ein Großteil der Energie in Form von ungenutzter Abwärme verloren. Diese entsteht in allen Fertigungsprozessen. Damit Energie verstärkt der Wertschöpfung dient, analysiert man die gesamte Fabrik. Dabei blickt man besonders darauf, welche Komponenten den Energiebedarf einer Maschine senken könnten, ohne dass der Fertigungsprozess beeinträchtigt wird, also auch die Qualität gleich bleibt. Wie lassen sich die Maschinen einer Fabrik so vernetzen, dass Abwärme zurückgewonnen und genutzt werden kann? Wie bringt man diese mit Versorgungs- und Gebäudetechnik, zum Beispiel durch eine Kopplung von Wärme- und Kältekreisläufen, so in Einklang, dass weniger Energie verbraucht, weniger Abwärme erzeugt oder besser genutzt werden kann? Dieses Zusammenwirken von geringerem Energieverbrauch, der Rückgewinnung von Energie sowie der Vernetzung der unterschiedlichen Energiekreisläufe kann der Energiebedarf und damit die Kosten erheblich senken und den CO2-Ausstoß über 50% reduzieren. Entscheidend ist hierbei, dass Planung, Management, Fertigung, Beschaffung und Technologiezulieferung der Fabrik zielgenau ineinandergreifen.
Vielen Dank für diesen kurzen Deep Dive, Lisa. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter zu vertiefen, begrüßen wir unsere heutigen Interviewpartner. Hallo Herr Weigold, hallo Herr Beck. Möchten Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Matthias Weigold und ich bin Professor an der TU Darmstadt, dort zuständig für die Produktionstechnik und im Leitungsteam des Reallabor Delta.
Ja, mein Name ist Martin Beck. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der ITER Solutions GmbH, einem Spin-off der ITER Fabrik, also aus dem Institut von Matthias Weigold, und bin ebenfalls Mitglied der Projektkoordination von Delta.
Herr Beck, an der TU Darmstadt, an der Sie studierten, gibt es ja etwas ganz Besonderes, nämlich eine Art experimenteller Fabrik auf dem Campus Lichtwiese. Was ist das Besondere an der ITER Fabrik?
Ja, das Besondere an der ITER Fabrik ist, dass es die einzige Forschungseinrichtung eigentlich weltweit ist, die ganz stark auf das Themenfeld Energieeffizienz in der Industrie fokussiert. Das heißt, hier ein Forschungsansatz der Bottom-up-Energieeffizienz von den Maschinen über die Versorgungstechnik, Gebäudetechnik bis ins Gebäude praktiziert und eben dort nicht Schluss ist, sondern dass man darüber auch hinaus die Wirkung eines Industrieunternehmens in ein Quartier, ein Industriequartier oder auch Industriequartier übergreifend in die Stadt hinein erforscht wird.
Was waren denn die wegweisenden Forschungsergebnisse, die in dieser ITER-Fabrik entstanden sind?
Ja, das kann ich nur zu meiner Zeit beantworten. Das heißt, bis 2020 war in dem Ursprungsprojekt ITER-Fabrik, also in der Nucleus, war das Besondere, dass man Energieeffizienz steigern konnte. Das heißt, dass man ganz ohne Verzicht, ohne Einschränkung der Produktivität, ohne Einschränkung der Behaglichkeit 45% CO2-Einsparung nachweisen konnte gegenüber einem Referenzprozess, der in der Industrie so auch heute noch eingesetzt wird. Also sprich, die ITER-Fabrik hat gezeigt, wie man sehr viel Einsparungen wirtschaftlich realisieren kann, ohne Einbußen in der Qualität.
Herr Weigold, Sie haben sich in Ihrer Forschung und Praxis ebenfalls intensiv mit Effizienzmaßnahmen in der Industrie beschäftigt. Wie werden die Erkenntnisse aus der ITER-Fabrik schon angewandt?
Ja, also wenn ich bei Martin Beck erst nochmal ansetzen kann, ich denke, das Wesentliche aus diesen ersten Forschungsjahren ITER-Fabrik ist der Fakt, dass man durch ein systemisches Denken, also ein Zusammenschalten einzelner Effizienzmaßnahmen auf deutlich größere Potenziale kommt. Ja, und so wurde auch sukzessive dann in den Folgejahren immer weiter geschaut, Systeme zu vernetzen, Systeme zu koppeln. Und das betrifft elektrische Koppelung, also das Vernetzen einzelner Maschinen und Anlagen. Das betrifft aber auch die Vernetzung vor allem von Wärme und Kälte und jetzt in den letzten Jahren noch viel stärker auch im Digitalen. Also die Vernetzung dieser Maschinen und Anlagen komplett durch die digitalen Ansätze. Und damit sind wir in der Lage, nicht nur Effizienz, Energieeffizienz deutlich zu steigern, sondern auch diesen gesamten Betrieb zu flexibilisieren, was ja mit einem deutlich stärkeren Ausbau von erneuerbaren Energien ganz entscheidend ist, dass der Großabnehmer solcher neuen, auf regenerativen Energien berufenden Strommärkte und Stromnetze, die Industrie eben, sich auch flexibilisieren kann. Und das sind ganz wesentliche und neue Erkenntnisse, dass wir nun über die Energieeffizienz, auch die Flexibilität kommen. Und ganz wichtig jetzt in den letzten Jahren, dass wir dort auch ganz stark den Blick werfen auf die Emissionen, die wir in so einem typischen Betrieb einer Produktion emittieren. Und diese Emissionen, die sind wir jetzt in der Lage, durch diese neuen Produktionsinfrastrukturen, wie wir es eben in der Realfabrik, der ITER-Fabrik sehen, wie wir die automatisiert eben ermitteln können, um eben Optimierungsmaßnahmen zu erreichen, um eben die Gesamtemissionen dann auch deutlich zu reduzieren. Und das können wir transferieren, diese Ansätze aus der ITER-Fabrik eben zum einen direkt in Produktionsbetriebe, die sehr, sehr ähnliche Produktionsaufgaben haben, aber wir können es auch skalieren und transportieren auf ganz andere Branchen der Industrie, weil wir mit diesen Methoden, mit diesen Ansätzen ganz unterschiedlichste Industriesektoren bedienen können. Wir reden dann von Querschnittstechnologien und Ansätzen. Das heißt, es zielt auf eine metallische Stückgutproduktion genauso ab wie für die Chemieindustrie, wie für Pharmaindustrie. Dort sind wir sehr, sehr breit im Ansatz, was ja das Potenzial noch weiter erhöht.
Von der ITER-Fabrik sind ja auch Ausgründungen entstanden. Ein solches Startup haben ja Sie gegründet, Herr Beck. Wenn Sie mit Industriepartnern an Effizienzmaßnahmen arbeiten, worauf wird da besonders geachtet?
Ja, also unser Ansatz ist eigentlich genau derjenige, der gerade auch von Matthias Weigold adressiert wurde, also der systemische Ansatz, der unterscheidet uns auch von vielen etablierten Energieberatern, die das oftmals nicht im Fokus haben. Das heißt, unser Start ist immer bottom-up, das heißt von der Maschine ausgedacht, wie können wir die Maschine effizienter machen, wirtschaftlich effizienter machen. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass das Ganze wirtschaftlich umgesetzt wird. Also Maschine effizienter machen, sodass sie weniger Strom verbraucht, aber auch weniger Wärme beispielsweise emittiert. Das heißt also auch eine geringere Dimensionierung der Infrastruktur ermöglicht. Und die gleiche Fragestellung können wir jetzt nicht nur auf eine Maschine, sondern auf viele Maschinen anwenden, sodass wir eigentlich genau in dieses Energiesystem reinkommen, das System, das interagiert miteinander auf Ebene der Maschine und darüber hinaus eben der Infrastruktur, der Versorgungstechnik, der technischen Gebäudeausrüstung und letztlich mit dem Gebäude. Und so entspannt sich ein Netz auf aus vielen Interaktionen, die hat man im Übrigen sowieso, die erfinden wir nicht neu, was nicht in der Fabrik aufhört, sondern dann auch in der Nachbarschaft der Fabrik mit aufgenommen werden kann, also im Quartier oder in einer Stadt oder einem, genauso gut auch in einem Dorf. Also das ist nicht von der Stadt als Siedlungsstruktur abhängig. Genau, also das ist im Prinzip unser Hintergrund, dass wir mehr aus dem einzelnen Potenzial machen, indem wir eben diese systemische Betrachtungsweise reinbringen und damit eben den Kundennutzen steigern auf der einen Seite durch Einsparungen, auf der anderen Seite natürlich einen Klimaschutzbeitrag leisten können.
Was lässt sich denn am besten optimieren in einer Fabrik?
Genau, was häufig sehr einfach ist, ist die Raumwärme für die Gebäude des Industriebetriebs zu ersetzen, die oftmals heute noch gasbasiert ist und die eben dann aus der Abwärme der Produktionsmaschinen gespeist wird. Also oftmals oder fast immer ist es so, dass die Energie, die in eine Produktionsmaschine reingeht, quasi zu 100% dann auch als Abwärme wieder frei wird. Und diese Abwärme muss man entweder über Kühlprozesse nach außen abführen, da geht es um Effizienz, oder eben, sie lässt sich im Winter eben nutzen als Wärmeenergie zur Gebäudebeheizung. Oftmals, und man kann das so einen groben Richtwert, hat eine zersparende Fertigung doppelt so viel Wärme pro Quadratmeter wie eine voll aufgedrehte Fußbodenheizung. Also daraus lässt sich schnell erschließen, dass wir eigentlich einen Wärmeüberschuss haben. Der lässt sich in der Nachbarbebauung natürlich wunderbar einsetzen durch Wärmepumpentechnik, die das Ganze wieder dann nutzbar macht. Man muss sich das so vorstellen, in der Industrie wird zwar häufig über Abwärme gesprochen, hierbei aber über direkte Abwärmequellen. Also das heißt, wenn wir irgendwo eine Flamme und hohe Temperaturen haben, können wir diese Abwärme direkt nutzen. Und was aber sehr oft vergessen wird, was wir sehr häufig auch realisieren können, ist die Abwärme, die in Kälteprozessen entsteht, die auf einem sehr niedrigen Niveau zunächst verfügbar ist, dass wir die nutzbar machen. Das ist aber immer noch, dieses niedrige Niveau ist deutlich besser als das, was man beispielsweise aus der Umgebungsluft zur Verfügung hat im Winter oder aus einer Geothermieanwendung. Die Abwärme ist etwa auf einem Niveau von 25, 30 Grad und das ist genau das Niveau, ab dem auch Thermalwasser beginnt, Thermalwasser zu sein.
Danke für diesen Einblick. Abwärme aus Fabriken ließe sich also zum Heizen von Wohngebieten nutzen?
Genau, das ist genau der Ansatz. Man kann die Wärme aus einer Fabrik eben nutzen, um beispielsweise Wohngebiete, die im Gegensatz zur Industrie, wo wir einen Wärmeüberschuss haben, im Winter in den Wohngebieten eine Wärmeunterdeckung da ist, da könnte Abwärme bisherige gasbasierte Wärmeerzeugung verdrängen, das heißt regenerativer machen, wenn wir dann auch über Wärmenetze sprechen.
Und ich glaube, Martin, man kann hinzufügen, dass wir ja heute sehr stark drüber nachdenken, in Deutschland die Fernwärme auszubauen. Ja, und da sind Industriebetriebe, Industriequartiere eigentlich perfekte Einspeiser, derer Abwärme wir in die Fernwärme einspeisen können, um gemeinsam zu profitieren.
Wow, das nenne ich mal fortschrittlich. German Engineering. Und daraus ist dann das Projekt Delta entstanden? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen, dass die Grundideen, die wir mit der Ether-Fabrik hatten, also dass wir quasi von Einzelmaßnahmen auf eine systemische Maßnahme zeigen konnten, da steckt viel mehr Potenzial. Und so sind wir mit Delta dann weitergegangen Und in Delta wollen wir eben gesamte Quartiere, beispielsweise ein Industriequartier, weiter optimieren. Aber wir gehen darüber hinaus, dass wir Quartiere untereinander, miteinander noch betrachten. Beispielsweise das Industriequartier mit dem Gewerbe, mit dem Wohngebiet oder eben der Blick auf eine gesamte Stadt, wie wir es in Delta eben machen, in der wir in die Stadt blicken, zusammen auch mit der Fragestellung moderner, energieeffizienter Mobilität. Ja, und so kamen wir zu Delta.
Ja, wenn ich ergänzen darf, Delta versucht eben die Ressourcen vor Ort zu nutzen. Das heißt, was haben wir in einer Stadt im Überfluss? Wahrscheinlich nicht regenerative Energieerzeuger wie Windkraftanlagen, aber wir haben eben in unsere Industriequartiere, die einen Bedarf vor Ort, nämlich Wärme, vernetzen können. Und das ist eigentlich genau der Gedanke von der ETA-Fabrik. Das heißt, dass wir innerhalb des Systems verschiedene Energiebedarfe und Angebote ausgleichen für ein effizientes Gemeinsames, sodass wir dann von außen weniger regenerative Energien in diesen Kern dann als Stadt gesehen, vorher eine ETA-Fabrik als Teilsystem, jetzt als Stadt gesehen, weniger regenerative Energien von außen reinfließen lassen müssen.
Herr Weigert, welche Hindernisse sehen Sie in der Realisierung?
Ja, die Hindernisse in der Realisierung, die lassen sich typischerweise natürlich in technische Hürden sicherlich zum einen auch einteilen, aber zum anderen vor allem auch regulatorischer Natur, wo wir in Deutschland ja auch immer wieder mit Vorschriften, mit längeren Prozessen reden und sicherlich auch aus Sicht jetzt der Industriebetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, mit einer Unsicherheit im Sinne der Kosten, weil man sich heute immer noch unsicher ist mit all den Themen, die in Diskussion sind zur Energie und zur Klimawende. Wo stehen wir in 2, wo stehen wir in 5 Jahren? Und Sie müssen sich vorstellen, in Investitionen, die ein solcher Industriebetrieb wie jetzt beispielsweise Merck in Darmstadt tätigt, ein ganzes Industriequartier quasi hier in Darmstadt existiert, die wirken natürlich für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Ja? Und so haben wir zum einen noch ein paar technologische Fragen, wir haben die Regulatorik und wir haben vor allem die Unsicherheiten, die eben bei den Entscheidern, Entscheiderinnen eines Unternehmens getroffen werden müssen mit dem Blick auf die nächsten 10, 20 Jahre. Ja, und wenn man so am Beispiel jetzt Merck konkret machen möchte, so technologischer Natur wäre, dass wir hier zum Ziel uns gesetzt haben, gemeinsam ein sogenanntes Niedertemperaturnetzwerk aufzubauen und diese Abwärmequellen, wir emittieren sehr viel der Abwärme und möchten die eben auffangen. Ja, und das müssen wir natürlich erst planen, die Potenziale abschätzen und dann umsetzen. Und wenn wir so ein bisschen auch im Sinne der Regulatorik uns ein Beispiel greifen aus diesem Teilprojekt in Delta, wo es um das Industriequartier geht und deren Vernetzung, analysieren wir derzeit die Nutzung dieser überschüssigen Wärme für die Einspeisung in das Fernwärmenetz eines nahegelegenen Wohngebiets, das ist Aheiligen, das von der Integra betrieben wird. Und dort eben die Fragestellung, ja, wie ist es denn mit den Kosten und den Gewinnen, dem Nutzen? Und das muss natürlich alles erstmal gemeinsam erlernt werden, gemeinsam diskutiert werden, wie solche neuen Ansätze, die heute einfach noch nicht da sind, hinsichtlich ihres Nutzens für alle Betreiber dann vorliegen. So könnte man es vielleicht beschreiben, dass wir da ganz unterschiedliche Hürden noch haben und die versuchen wir in Delta eben zu lösen.
Das heißt, die Herausforderungen liegen also eher in der Anwendung als in der Erforschung. Was sollte Ihrer Meinung nach weiter erforscht werden?
Diese Integration, diese Aufgabe ist sehr, sehr groß. Auch wenn wir noch Forschungsbedarf haben, der auch relevant ist, aber die Physik im Grunde ist uns nicht im Weg. Ich glaube, das müssen wir immer wieder konstatieren. Das heißt also, die Fragestellung ist in der Forschung, ob es funktioniert, eigentlich in vielen Bereichen schon fertig. Die Frage ist, wie kann es optimiert betrieben werden? Da werden auch immer Fragestellungen übrig bleiben. Wie können wir solche Systeme immer besser betreiben? Aber der grundsätzliche Nutzen gegenüber dem Status quo, der ist eigentlich gegeben. und jetzt ganz viel Arbeit sicherlich dahingehend zu leisten, dass wir die Stakeholder, das heißt also die Erzeuger und die Verbraucher und die Regulatorik zwischen den Erzeugern und Verbrauchern abholen, um sowas zu ermöglichen. Das ist also eigentlich eher eine menschliche Fragestellung zwischen den Einzelnen, die ja von dem Erzeuger der Wärme, also dem Industriebetrieb, bis in den Verbraucher, das ist jetzt in einem Fernwärmenetz das einzelne Wohnhaus, was mit der Wärme umgehen soll, umzugehen hat. Einfach vielleicht vom Hintergrund, dass je tiefer die Temperatur ist, die wir in einem zentralen Wärmenetz haben, desto tiefer ist natürlich die Temperatur, die auch in den Gebäuden drin sind. Und da müssen aber auch die Gebäude mitunter etwas ertüchtigt werden, um mit den tieferen Temperaturen aus Abwärmequellen optimal umgehen zu können. Grundsätzlich ist das alles schon möglich, aber das sind gerade solche Optimierungsbereiche, in denen wir noch unterwegs sein müssen.
Ja, wie hoch sehen Sie denn die Investitionsbedarfe, um die deutsche Industrie in diesem Punkt tatsächlich zukunftsfest zu machen?
Also die Frage ist schon eine sehr, sehr schwierige Frage. Wie hoch ist der Investitionsbedarf der Industrie? Es ist sicherlich so, dass neben dem Investitionsbedarf, den die Industrie aus meiner Sicht dort vor sich hat, ein zweiter wichtiger Punkt noch hinzukommt, das ist das Thema der Sicherheit. Der Sicherheit gegenüber dem Preis des Energiebezugs. Dort reden wir ja heute in Fragestellungen ja CO2-Bepreisung. Wir reden über die Fragestellung Netzentgelte und. Das ist sicherlich für die Industrie derzeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um weiter Investitionen auch hier zu tätigen. Und der Investitionsbedarf, den würde ich gerne auch zweiteilen, denn wir haben hier sicherlich Fragestellungen von Neubauten, von der Errichtung neuer Industriequartiere. Wir sagen so schön neudeutsch Greenfield-Ansätze. Und dort würde ich sagen, sind die Investitionen nicht wesentlich höher, als wenn sie ohne diesen neuen integrative Aufgabe gehen würden. Das heißt, dort haben wir sicherlich das Potenzial. Ich denke, im Sinne Bestandsfabriken haben wir tatsächlich, wenn wir über große systemische Aufgaben und Integrationslösungen sprechen, ehrlicherweise gesagt doch zwei Hürden. Wir müssen die Komplexität erstmal erfassen in den Altbeständen und wir müssen dann mit Zusatzinvestitionen. Aber dafür haben wir ja, um jetzt mal rüber zu blicken zu Martin Beck, haben wir kompetente Energieplanungsunternehmen, die genau dort auch ansetzen, in Bestandsfabriken, die mit einem kurzen, klaren Blick schon relativ klar sagen können, mit diesen zwei, drei Maßnahmen erreichen wir in kürzester Zeit, wir reden über 3 bis maximal 5 Jahre, schon den sogenannten Return on Invest. Das heißt, dass wir hier mit diesen neuen Maßnahmen auch schon nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvolle Maßnahmen umgesetzt haben. Und ich glaube, das kann Martin Beck mit den zahlreichen Kunden, die bei Ether Solutions sind, auch noch mal deutlich besser beantworten. Oder Martin, wie ist deine Sicht?
Ja, das wäre auch mein Impuls gewesen, darüber zu schwenken. Aus der großen Wirtschaft ist es natürlich sehr, sehr schwer, da jetzt was Valides zu beantworten. Aus unseren Projekterfahrungen im Brownfield, also das heißt im Bestand, kann ich eigentlich wiederum sagen, dass pro Industriebetrieb, wenn wir jetzt nur mal die Schale oder die Betrachtungsrahmen um einen Industriebetrieb legen, schaffen wir es gut, 50% der Emissionen aus für die Gebäudeheizung im Bestand zu senken durch Effizienzmaßnahmen, die sich dann aber wiederum innerhalb von 3 bis 5 Jahren, wie Matthias eben schon einleitend gesagt hat, ja, fast immer amortisieren, weil das sind ja die Voraussetzungen für Industriebetriebe, dass sie überhaupt wirtschaftlich tätig werden. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt, entweder wir sagen, das Ganze muss sich erst in 10 Jahren amortisieren, dann wären natürlich deutlich mehr Einsparpotenzial auch heute schon im Bestand möglich. Aber wenn wir das betrachten auf die übergeordnete Ebene, das heißt, wenn wir die Abwärme, die im Sommer ja auch im Industriebetrieb oder in Übergangszeiten im Industriebetrieb nicht genutzt werden kann, auch jetzt schon nicht, die nutzbar machen in einem Wärmenetz, dann geht es um Aushandlungsprozesse. Also das heißt eigentlich, weniger technische Fragen, sondern die Frage ist, wer trägt die Last? Wie schnell wollen wir klimaneutral werden? Das sind also eher politische Fragen, beispielsweise beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Dann wurden Einspeisevergütungen gewährt für erneuerbare Energien. Sowas gibt es im Wärmesektor nicht. Also wenn die Industrie ihre Wärme bereitstellt für ein Wärmenetz, da bekommt sie dafür einen Tarif. Ob der gut oder schlecht ist, das zeigt sich natürlich immer dann dynamisch nach den jährlichen Energiepreisen, nach der Produktionsauslastung. Es hat ganz, ganz viele Parameter, wo genau dieses Thema Unsicherheit eben Investitionen der Industriebetriebe für solche Ausspeisungsfragen eben hemmt. Ja, das kann man durch höhere fixe Preise machen, aber die muss irgendjemand bezahlen. Das muss sozial gerecht am Ende auch wieder verteilt werden, um eine Akzeptanz in der breiten Bevölkerung zu bekommen.
Vielen Dank, Herr Beck. Nun sind wir auch bei unserer letzten Frage angelangt, die ich gerne an Sie beide richten möchte, nämlich wie lassen sich diese Erkenntnisse auf andere Industriequartiere, wie zum Beispiel auf ländlichere Regionen, wie kleinere Kommunen anwenden?
Ja, ganz klar, ja. Wir können diese Erkenntnisse, die wir jetzt repräsentativ in unserem Reallabor Darmstadt entwickeln und auch umsetzen, auf andere Städte. Merck ist jetzt ein Repräsentant aus der Pharmaindustrie, würde ich jetzt mal mit dem Schwerpunkt der Produkte benennen. Die können wir in die Chemieindustrie bringen, die können wir auch in die metallische Verarbeitung, die Kunststoffverarbeitung bringen. Also wir bringen diese Ansätze, und das ist das Schöne, sind wir eben ganz stolz, dass wir in Darmstadt Vorreiter sind und diese Beispiele zeigen können, sodass andere Städte da relativ schnell von profitieren und aus unseren Erkenntnissen lernen können. Zum Ländlichen gegenüber dem Städtischen kannst du vielleicht auch noch ein paar Beispiele sagen.
Ja, also tatsächlich ganz viele Industriebetriebe, die wir als ETA Solutions besuchen, sind ja im ländlichen Raum. Das ist ja gar nicht im dominanten Bereich in Deutschland, dass wir nur im Städtischen unterwegs sind, sondern wir sind gerade sehr oft im ländlichen Raum. Aber im ländlichen Raum ist jedes Industriequartier seltenst durch ein Wärmenetz verbunden. Das kann man natürlich machen. Also das heißt, wir haben wenige Großverbraucher, die sich relativ schnell erschließen lassen können durch regenerative Wärme dann am Ende, aber auch regenerative Kälte. Auch andere Medien wären da denkbar. Und wo das geschieht, ist ja im ländlichen Raum auch schnell eben eine Wohnbebauung in der Nähe. Die lässt sich natürlich dann auch versorgen. Das heißt, auch im ländlichen Raum haben wir ja mitunter auch ältere Bebauungsstrukturen, die entsprechend von Wärmenetzen gut profitieren können, wo es nicht reicht, eine kleine Wärmepumpe neben dran zu stellen, sondern wo die Frage ist, wie sollen die sich eigentlich bis 2040 entsprechend sanieren? Da eignet sich natürlich sowas wunderbar. Und es gibt ganz, ganz viele Dörfer auch, die entsprechend ein kleines Gewerbegebiet mit zahlreichen Industrieunternehmen haben, die entsprechend ihre Kühler auf dem Dach haben, dass quasi die Luft außenrum warm machen, aber die Gebäude nebendran müssen dann weiterhin mit konventionellen Energieträgern heizen. Das lässt sich natürlich entsprechend gut übertragen.
Da haben wir ja heute einen recht guten Einblick bekommen, was auch in diesem Bereich mit Technologie und Innovation alles möglich ist. Vielen Dank, Herr Weigold.
War super. Hat mir Spaß gemacht.
Und auch Ihnen vielen Dank, Herr Beck.
Ja, mir bleibt auch, mich zu bedanken. Hat super Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir alle mitnehmen können, dass da schon sehr, sehr viel erreichbar ist, wenn wir einfach Vertrauen auf Zusammenarbeit haben. Und ich glaube, es gelingt uns Menschen ja sehr gut, die vertrauensvollen Stellen zu finden und die dann zu belasten. Dann können wir in der Energiewende schon enorme Schritte nach vorne machen. Ganz ohne große Diskurse, sondern CO2-Einsparungen wirtschaftlich gestalten, einfach durch Antacken mit dem, was heute schon bekannt ist. Und das zeigt die ETA-Fabrik, das zeigt Delta, das zeigen unsere Projekte. Und ja, wäre schön, wenn das die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast mitnehmen würden.
Herr Beck, ich bedanke mich für dieses Schlusswort. Das stimmt mich ja wirklich recht optimistisch.
Also ich konnte mir da jetzt auch ein ganz gutes Bild machen und werde da sicher auch in meinem Arbeitsumfeld mal ein bisschen genauer hinsehen.
Ja, also wenn ich heute wieder eins mitgenommen habe, dann ist es geht mehr mit weniger. Und das beleuchten ja auch unsere weiteren Podcasts zu Delta. Also bleiben Sie uns gewogen und auf Wiederhören.